Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute wieder aus dem Buch Ruth. Wir setzen also fort in der Predigtserie durch das Buch Ruth und wir kommen heute zu Kapitel 3. Kapitel 3. Sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen. Ruth, Kapitel 3. Wir hören auf das ganze Kapitel. Naemi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Und nun, ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab, aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt, und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin, und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr: Alles, was du sagst, das will ich tun. Sie ging zur Tenne hinab und machte es genau so, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Garbenhaufen. Sie kam leise und hob die Decke all auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und er beugte sich vor und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er: Wer bist du? Sie aber antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Er aber sprach: Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. Und so lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen. Dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach: Es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte: Gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf. Und sie hielt ihn auf. Da maß er sechs Maß Gerste ab und lud es ihr auf, und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, und die sprach: Wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte. Und sie sprach: Diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte: Du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach: Bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, den Abschnitt, den wir gerade aus dem Buch Ruth gelesen haben, ist, sagen wir mal, heikel. Vermutlich würde sich ein Wortverkündiger dieses Kapitel für eine Predigt auch nicht aussuchen, wenn er sich nicht durch eine Predigtreihe selbst dazu gewissermaßen verpflichtet hätte. Bitten wir den Herrn, dass wir das, was hier berichtet wird, in rechter Weise verstehen. Bitten wir Gott, den Herrn, um einen Geist der Keuschheit beim Hören auf dieses Kapitel. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Kultur, die ja nicht zuletzt in der Mann-Frau-Beziehung so ungehemmt, so unanständig, so ohne Manieren geworden ist, das Niveau dieser Begebenheit ohne weiteres erfassen kann. Umso wichtiger ist es, dass unser Denken und unser Sprechen vom Horchen und dann auch vom Gehorchen auf das Wort Gottes geprägt ist, sodass wir unsere Gedanken nicht in eine Richtung laufen lassen, die nicht vom Wort Gottes vorgegeben ist. Erinnern wir uns noch einmal kurz. Wir hatten gehört, wie Ruth mit Naemi aus Moab kam. Naemi war keineswegs einladend für die Ruth. Das lesen wir in Kapitel 1. Und als sie dann in Bethlehem angekommen waren, da ging Ruth eines Tages auf den Acker von Boas. Und dort, auf diesem Acker, begegnet uns ein Mann, der sehr freundlich, der sehr einladend zu ihr als Außenstehende war. Er war das nicht in einem falsch verstandenen Sinn, aber er öffnete sich und seine Habe für sie. Wir lasen das letzte Mal in Kapitel 2. Und in diesem dritten Kapitel geht es darum, wie jemand, der von außen in das Volk Gottes gekommen ist, in die Gemeinschaft des Volkes Gottes integriert wird. Und das Thema, unter das ich die Predigt heute Morgen stelle, lautet: sich einfügen in den Bund Gottes. Wir wollen auf 3 Punkte achten. Den ersten: Ruhe suchen im Bund Gottes. Zweitens: der Weg zur Ruhe im Bund Gottes. Und drittens: der Beweggrund für das Eintreten in den Bund Gottes. Also zunächst erstens: Ruhe suchen im Bund Gottes. Meine Brüder und meine Schwestern, achten wir zunächst einmal auf den bemerkenswerten Unterschied zwischen dem Anfang dieses dritten Kapitels und dem Anfang des vorigen Kapitels, des zweiten Kapitels. Als wir uns unter Kapitel 2 stellten, da fiel uns auf, wie interessenlos, wie kühl Naemi zu Beginn jenes Kapitels sprach. Ruth hatte ihrer Schwiegermutter vorgeschlagen, Ähren aufzulesen. Die spröde Antwort Naemis lautete: Geh hin, meine Tochter, so im Sinn von meinetwegen, tu, was du nicht lassen kannst. Aber hier in Kapitel 3 begegnet uns eine völlig veränderte Naive. Wir bekommen den Eindruck, dass sie jetzt die Gelegenheit wahrnimmt, das bisher an Ruth Versäumte durch Liebe, durch Freundlichkeit und durch Zuwendung wettzumachen. Es war Naemi, die hier in den ersten Versen von Kapitel 3 die Initiative ergriff. Sie war es, die zu Ruth sagte, meine Tochter, soll ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir wohlergehe. Und nicht nur ist bemerkenswert, dass Naemi hier initiativ wird, sondern auch, wie sie das tut. Eigentlich kann man dies nur mit den Worten aus Psalm 45, Vers 2 kommentieren. Mein Herz fließt über von Lieblichkeit. Der Sarkasmus, die Bitterkeit, der Zynismus, die Ironie, die uns in Kapitel 1 bei Emi so abstieß und dann auch noch ihre Kälte, die wir zu Beginn von Kapitel 2 zur Kenntnis nahmen, dann ist dies alles verschwunden. Der Apostel Paulus, er gebietet einmal den älteren Frauen, dass sie sich so verhalten sollen, wie es den Heiligen geziemt. Titus Kapitel 2, Vers 3. Wörtlich steht hier im Griechischen, wie es dem Heiligtum geziemt. Und Paulus führt dann aus, was damit gemeint ist. Die Frauen sollen nicht verleumderisch sein. Für verleumderisch steht das Wort diabolisch, teuflisch sein. Nicht intrigant. Sie sollen auch nicht vielem Wein ergeben sein, sondern sie sollen Lehrerinnen des Guten sein. Und das heißt, dass Frauen in der Gemeinde priesterlich auftreten sollen. Sie sind aufgerufen, einen Blick für andere zu haben. Und genau ein solches priesterliches Verhalten treffen wir hier im dritten Kapitel des Buches Ruth bei Naemi an. Barmherzig und besorgt tritt Naemi hier auf. Barmherzigkeit üben ist nicht der einzige Aspekt des Priesterseins, aber es ist ein wesentlicher Aspekt. Übrigens ist das ja gerade das Peinliche gewesen in dem bekannten Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass ausgerechnet der Priester und der Levit keine Barmherzigkeit üben, sondern darin durch einen Samariter beschämt werden. Naemi beachtete endlich Ruth. Sie achtete auf sie. Sie kümmerte sich um ihre Schwiegertochter. Sie sprach im Blick auf Ruth von Ruhe verschaffen in Vers 1. Und bei diesem Ruhe verschaffen geht es natürlich um die Ruhe der Ehe. So jedenfalls erklären uns das die Bibelkommentatoren. Und damit haben sie zweifellos nicht Unrecht. Nur möchte ich dafür plädieren, dass wir die Formulierung der Naemi auch in unseren Gedanken nicht vorschnell so übersetzen sollten, dass wir uns jedenfalls nicht auf ein solches Verständnis fokussieren. Denn das Wort Ruhe ist umfassender als Ehe. Bei der Ruhe, die Naemi für ihre Schwiegertochter suchte, geht es natürlich um die Bestimmung für sie als Frau. Und zwar um ihre Bestimmung als Frau gemäß den Schöpfungsordnungen. Nun ist das zweifellos in der für sie die Ehe. Das war ganz und sicher war das damals so. In unserer Kultur läuft seit Jahren ein Gegenprogramm für die Vorreiterin des Feminismus, Simone de Beauvoir, galt die Ehe als ein Gefängnis. Seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts propagierte sie, dass eine Frau nicht von Natur aus Frau ist, sondern erst durch die Kultur dazu gemacht worden ist. Sie meinte damit, dass erst die männlich dominierte Kultur eine Frau zur Frau macht. Aber was auch immer die Feministinnen und heutzutage die Gender-Ideologen verbreiten, die Bestimmung für die Frau ist die Ehe. Und übrigens auch für den Mann gilt, dass es für ihn nicht gut ist, allein zu sein. Auch er benötigt jemanden, der ihm entspricht. Wir sollten uns nicht etwas anderes einreden lassen. Andererseits aber ist es biblisch angemessen, dass wir heute nicht mehr so ausschließlich, wie es zur Zeit des Alten Testamentes der Fall war, uns auf die Ehe fixieren. Es ist möglich, so schreibt Paulus, dass diese gute Schöpfungsordnung der Ehe für Gott geopfert wird, und zwar um des Reiches Gottes willen. Denken wir an das, was der Apostel dazu in 1. Korinther 7 ausführt. Gerade auch deswegen sollten wir nicht zu hastig hier Ruhe mit Ehe gleichsetzen. Denn auf jeden Fall gilt im neuen Bund, unverheiratete Männer und auch unverheiratete Frauen brauchen sich nicht als Außenstehende in der Gemeinde zu fühlen. Sie sind es ganz und gar nicht. Im Übrigen sollten wir auch deswegen hier nicht zu schnell das Wort Ehe einführen, weil in diesem Kapitel dieser Begriff nirgendwo ausdrücklich verwendet wird. Das fällt auf. Darin besteht ein Unterschied dann zu dem folgenden Kapitel 4. In Kapitel 3 wird die Ehe lediglich angedeutet. Und zwar nicht allein am Beginn des Kapitels, sondern durch das gesamte Kapitel hindurch. In Kapitel 4 wird es dann öffentlich um die Ehe gehen. Es wird dann auch gehen um die Wichtigkeit der Ehe für das Volk Gottes insgesamt. Aber hier in Kapitel 3 geht es um den Weg hin zur Ehe. Der Hauptbegriff des Kapitels 3 ist weder Ruhe, noch ist es Ehe. Vielmehr ist es ein anderer Begriff. Dieser andere Begriff ist Lösen. Dem Wort Lösen bzw. Löser begegneten wir bereits in Kapitel 2. Dort hatte Naemi spontan ausgerufen, in Ruth 2, Vers 20 lesen wir das: Der Herr ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Was meinte Naemi eigentlich, als sie über Boas bemerkte, dass er einer der Löser sei? Wir sind beim letzten Mal in der Predigt darauf nicht eingegangen. Im Gegensatz im Gesetz des Alten Testamentes hatte Gott geboten, jemanden aus dem Kreis der nächsten Familie anzuweisen, der gegebenenfalls helfend einsprang, wenn ein Mitglied der Großfamilie in ökonomische Schwierigkeiten geraten war, aus denen er selbst nicht herauskam. Und einen solchen Verwandten nannte man im Alten Bund Löser. Das am deutlichsten auf der Hand liegende Gebiet der Hilfeleistung war der Landbesitz. Wir hörten darüber vorhin aus 3. Mose 25. Wenn jemand in Israel verarmte, sodass er gezwungen war, seinen Grundbesitz zu Geld zu machen, also zu veräußern, dann war der Löser verpflichtet, den Grund und Boden zugunsten der verarmten Familie zu erwerben, zurückzukaufen, sodass der Besitz nicht einem Fremden zufiel, sondern innerhalb der Familie oder innerhalb der Sippe verblieb. Der Boden sollte nicht dem Stamm verloren gehen. Die Löserschaft in Israel war also ökonomisch, wirtschaftlich gefährdet. Aber sie war nicht nur ökonomisch ausgerichtet. Wenn in einer Familie etwa jemand ermordet wurde, war es die Aufgabe des Lösers, für die entsprechende Vergeltung die Gerechtigkeitsdurchsetzung zu sorgen. Heute hat diese Aufgabe der Staat übernommen. Aber den gab es in der Richterzeit so noch nicht. Auf jeden Fall ist deutlich, die Löserschaft war eine wichtige soziale Einrichtung in Israel. Halten wir fest, über dem Haupt von Naimi sowie von Ruth hing das Damoklesschwert der Verelendung. Beide waren als verarmte Witwen aus Moab zurückgekehrt. Zwar gehörte ihnen noch der vorväterliche Familienlandbesitz, aber es hätte noch ein ganzes Jahr gedauert, bevor sie auf dem Acker etwas ernten könnten. Und außerdem, wer sollte den Acker bearbeiten? Und so dachte Naimi an den Verkauf ihres Landes. Das lesen wir dann im nächsten Kapitel, im Kapitel 4, Vers 3, wo Boas zu dem Löser sagt: Naimi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehört. Dann hätten die Frauen natürlich erst einmal über die Runden kommen können, jedenfalls vorläufig, solange bis das Geld, das sie durch den Verkauf bekommen hatten, aufgebraucht war. Aber das war ja nicht das ganze Problem. Eine rein ökonomische Löserschaft hatte im Fall von Naimi und Ruth nichts wirklich zum Guten verändert. Denn einmal angenommen, der Löser hätte die Pflicht des Vorkaufs ausgeübt und Naimi hätte den Preis für den Acker erhalten, der dann im 50. Jahr wieder an den ursprünglichen Eigentümer zurückgekehrt wäre. Selbst dann war das Kernproblem ja noch nicht gelöst. Denn abgesehen davon, dass die Familie Elimelechs im Begriff stand zu verarmen, stand sie auch in der Gefahr, auszusterben. Aus diesem Blickwinkel wäre es geradezu widersinnig, wenn der Grund und der Boden der Familie dann im 50. Jahr zurückkam, aber die Familie selbst inzwischen ausgestoßen war. Wir stoßen hier auf den Grundgedanken, der dem Lösungsrecht in Israel zugrunde lag. Nicht nur musste der Grund und der Boden bei der Familie bleiben, sondern die Familie selbst musste erhalten bleiben. Sie sollte nicht aussterben. Die Absicht Gottes bestand darin, dass die Familien des Volkes Gottes auf dem Grund und Boden wohnen blieben, das ihnen einst durch Josua zugewiesen worden war. Und auf diese Weise sollte das gläubige Israel der Zukunft entgegengehen, der Zukunft, die Gott dem Abraham verheißen hatte: In deiner Nachkommenschaft werden alle Völker der Erde gesegnet. Boden des Landes sollte die jeweilige Familie ernähren. Und die Familien bildeten zusammen das Volk, auf dem die große Verheißung für die Zukunft lag. Jeder sollte unter seinem eigenen Weinstock und unter seinem eigenen Feigenbaum wohnen. Israel sollte in und durch seine Nachkommenschaft zu einer ihm von Gott gegebenen Bestimmung kommen. Wir wissen, dass sich diese Verheißung, diese Hoffnung schlussendlich im neuen Bund in Christus erfüllt hat. Aber deutlich ist, für die Israeliten des alten Bundes machte es keinen Sinn, wenn ein Löser da war, der den Grund und den Boden, der der Familie Elimelechs gehörte, vor Entfremdung bewahrte, aber diese Familie selbst im Begriff stand, auszusterben. Und wenn wir wirklich im Rahmen des Bundes Gottes, wenn man ihnen wirklich helfen würde, wenn also wirklich gelöst werden sollte, dann musste hier mehr geschehen. Wir hörten vorhin noch einen anderen Abschnitt aus dem 5. Buch Mose und wir lasen dort, dass Gott nicht nur die Institution der Lösung im Blick auf das Land angeordnet hatte, sondern auch die Institution der sogenannten Schwagerehe vorgesehen hat. Hierbei ging es um das Folgende. Wenn ein Mann starb, ohne dass er Kinder zurückließ, dann musste der Bruder des Mannes die kinderlose Witwe zu sich nehmen, also ehelich. Das Ziel war, durch das Zeugen eines Kindes den Namen seines Bruders fortzusetzen. Aber diese Bestimmung konnte angesichts der Situation, in der sich Naomi und Ruth befanden, nicht wörtlich genommen werden. Sie konnte nicht greifen, denn sowohl Machlon als auch Chiljon, also die Söhne der Naomi, waren gestorben. Und es gab keine weiteren Söhne, keine Schwager. Es gab also für Ruth keinen Schwager, der diese Pflicht hätte übernehmen können. Wir erinnern uns, nicht ohne Bitterkeit hatte Naomi auf ihre notvolle Situation verwiesen, als ihre Schwiegertöchter mit ihr nach Bethlehem ziehen wollten. Da sagte sie in Ruth 1, Vers 11, lesen wir es, trage ich dennoch Söhne in meinem Schoß, die euch zu Männern werden können? Für die Situation, in der sich Naomi und Ruth befanden, war im Gesetz Gottes keine Bestimmung ausdrücklich vorgegeben. Da kam Naomi folgender Gedanke. Wenn der Löser nun einmal seine Pflicht etwas weiter fassen will, als es das Gesetz ausdrücklich vorschreibt, wenn also jemand für meine Verwandte nicht nur den Acker löst, sondern auch die Ruth heiratet, dann wäre das für Ruth und auch für Naomi eine perspektivbietende Hilfe. Das war der Gedanke. Das war aber auch das Problem. Boas war einer der Löser, aber er war eben nicht der Schwager der Ruth. Ihr Lieben, ich denke, wir alle brauchen nicht viel Fantasie, um uns hineinzudenken, dass die Sache ziemlich pikant war. Auf jeden Fall war sie viel zu heikel, als dass man darüber mit Boas offen sprechen konnte und schon gar nicht als Frau. Wenn Naomi so etwas getan hätte, dann hätte das einen viel zu eifernden, einen viel zu dreisten Eindruck gemacht. Das wäre bei einem Mann wie Boas wohl eher abstoßend rübergekommen. Ein solches Verhalten wäre also geradezu kontraproduktiv gewesen, selbst dann, wenn Naomi sich damit bemüht hätte, bescheiden und zurückhaltend aufzutreten. Die Situation war für Naomi und auch für Ruth alles andere als einfach. Geschweige denn, dass es angenehm war. Vielleicht dachten die Frauen so im Stillen,
so als wenn du doch selbst einmal anfangen würdest nachzudenken.
Vielleicht würdest du dann selbst auf den Zusammenhang zwischen dem Lösen des Ackers und einer ehelichen Verbindung kommen. Im Grunde gab es nur eine einzige Möglichkeit. Naemi musste dem Boas ihre Überlegung so vermitteln, und das war die Kunst, dass Boas selbst auf den Gedanken einer Ehe kam. Naemi musste ihn auf den Gedanken einer Ehe mit Ruth bringen, aber eben so, dass er das Gefühl behielt, es wäre eigentlich seine eigene Idee gewesen. Ganz schön schwer. Aber vielleicht ist das das Geschick, die Fertigkeit von Frauen, dass sie, wenn sie etwas erreichen wollen, den Mann unmerklich auf den Gedanken bringen. Auf diese Weise lässt eine Frau den Mann in seinem Wert, als den, der die Entscheidung trifft und ausführt, und dennoch versorgt sie ihn gleichzeitig mit den notwendigen Informationen. Darin besteht vielfach die geheime Geschicklichkeit einer Frau. Und auf diese Weise herrscht sie nicht, sondern sie dient. Und doch übt sie Einfluss aus. Achten wir noch einmal darauf, wie schlau Naemi ihren Plan in die Wege leitet. Sie gab ihrer Schwiegertochter Instruktionen mit, aber bezeichnenderweise nicht für jede Eventualität, sondern sozusagen nur bis zur Hälfte. Dann hielt sie an und fügte hinzu, dann wird er dir deutlich machen, was du tun musst. Vers 4. Naemi rechnete also damit, dass Ruth ihren Instruktionen folgte und dass sie das tat, was sie ihr riet, und dass dann Boas die Initiative ergreifen wird, dann wird er dir deutlich machen, was du tun musst, Vers 4. Zunächst könnte man einwenden, es sei eine halbe Sache, was Naemi hier anregt. Naemi manövriert die Ruth in eine ziemlich brenzlige Situation hinein und dann mittendrin lässt sie Ruth im Stich und hofft, dass es schon irgendwie gut gehen werde und Boas die Sache übernehmen werde. War das nicht unverantwortlich? Was, wenn Boas die Initiative nicht ergreifen würde? Ich meine, Naemi begleitete die Ruth mit ihren Anweisungen, Tipps und Instruktionen genau so weit, wie sie es verantworten konnte. Und dann blieb gar keine andere Möglichkeit, als dass Boas die Sache übernahm. Natürlich war das ein kritischer Punkt, ganz klar. Natürlich war das ein Risiko. Boas hätte Ruth auch abblitzen lassen können. Aber dieses Wagnis musste in Kauf genommen werden. Naemi konnte hier nur vertrauen. Es war ein Vertrauen, das darin gegründet war, wie sie Boas bisher kennengelernt hatte. Tatsächlich irrte sie sich hier nicht. Naemis Plan bestand darin, Boas daran zu erinnern, dass er der Löser ist. Das war wichtig. Das stand im Gesetz. Aber zugleich wollte sie signalisieren, dass im Fall dieses Lösens es um mehr geht als um eine rein ökonomische Hilfeleistung. Das scheint mir auch der Grund zu sein, warum Naemi nicht selbst zu Boas ging, sondern eben Ruth schickte. Naemi schickte die Ruth auch nicht in das Haus des Boas, sondern an einen Ort, an dem verhältnismäßig unbemerkt ein Zusammentreffen mit Boas stattfinden konnte. Dass Ruth selbst zu Boas kommen sollte und nicht Naemi, war demnach bereits ein Wink an Boas, in welche Richtung die Löserschaft ausgedehnt werden sollte. Also was Löserschaft im vorliegenden Fall bedeutete. Und tatsächlich folgte die Ruth hier der Naomi bis hin zu der symbolischen Tat, dass sie sich an das Fußende des Boas legte, um sich dort von ihm finden zu lassen. Wir, die wir den weiteren Verlauf der Begebenheit kennen, gehen schnell über die Klugheit dieses Plans der Naomi hinweg und wahrscheinlich auch über die subtilen Details. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen etwas von dem Intelligenten deutlich machen konnte, in dem dies alles geplant und durchdacht war. Noch eine Frage stellt sich natürlich: Wollte Ruth das eigentlich alles selbst? Oder war sie hier nur eine Art Schachfigur Naomis? Und die Antwort ist klar: Tatsächlich wird uns Ruths Zustimmung zu diesem Plan mitgeteilt. In Ruth 3, Vers 5. Und sie sagte zu Naomi: Alles, was du sagst, werde ich tun. Ruth war also bei alledem nicht ein willenloses Instrument, derer sich Naomi bediente, sondern Ruths Wille zählte. Ruth stand selbst hinter dem Plan. Und damit war auch sonnenklar, viele Details während der Durchführung blieben Ruths eigener Fantasie überlassen, ihrem Findungsreichtum, ihrem, ich sag mal, Fingerspitzengefühl. Denken wir nur an ihren Ausspruch in Ruth 3, Vers 9: Breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist Löser. Achten wir auf den letzten Satz: Denn du bist Löser. In diesen Kategorien dachte sie. Wenn wir an den ersten Teil dieser Aussage denken, breite deine Flügel aus, dann ist diese Aussage, hat die Ruth mit dieser Aussage eine Aussage von Boas aufgegriffen, die wir in Ruth 2, Vers 12 lesen. Du bist gekommen unter die Flügel des Herrn, des Gottes Israels, hatte Boas da gesagt. Das greift Ruth jetzt gleichsam auf und sagt, was du mir selbst gesagt hast. Aber noch einmal, sie denkt in den Kategorien des Gesetzes Gottes, der Lösung. Du bist Löser. Nach diesem diskreten Besuch konnte Boas die Ruth einschätzen. Er konnte sehen, Ruth geht nicht weiter, als es ihr als eine anständige, als eine tugendhafte, wie es in Vers 11 heißt, eine tugendhafte Frau möglich ist. Wir müssen nämlich bei dem, was in diesem Kapitel am ehesten zum Missverständnis Anlass gibt, bei dem vielleicht am ehesten unsere Fantasie mit uns durchgeht, sehr genau lesen. In Vers 3 lesen wir den Rat der Naomi an Ruth: So bade dich nun, salbe dich und lege deine Oberkleider an und gehe zur Tenne hinab. Nicht wenige Ausleger legen dieses aus als einen Rat an Ruth, um die Aufmerksamkeit des Boas auf sich zu lenken. Manche Ausleger wollen aufgrund dieses Ratschlages aus den darauf folgenden Ereignissen eine Art Verführungsszene machen. Und sie unterstellen dabei: Nun ja, es wird noch wohl ganz anderes dort in dieser Nacht auf der Tenne sich abgespielt haben, als das, was hier berichtet wird. Es erscheint ja auch naheliegend, dass unsere Gedanken in diese Richtung driften, wenn eine Frau in das Bett eines Mannes steigt. Was wollen wir denn? Wir sind doch nicht blöd. Oder sind wir nur reichlich schludrig im genauen Lesen des Wortes Gottes, sodass wir hier, wie so häufig, unsere Fantasie in das hineinlesen, was geschrieben steht. Zunächst einmal wollen wir darauf achten,
dass es hier nicht heißt, lege dich ins Bett von Boas. Vielmehr heißt es, lege dich zu seinen Füßen, also an sein Fußende. Dreimal steht dies in diesem Kapitel, in Vers 4, in Vers 7 und in Vers 8. Das ist nun einmal etwas anderes, als Boas in den Schlafsack zu kriechen. Aber abgesehen davon, seien wir bitte vorsichtig, dass wir mit einer durch die heutigen Medien überreizten Fantasie an das hier Geschriebene herantreten. Vielleicht kann uns das einen Vergleich einmal anschaulich machen. Es ist bekannt, dass als vor rund, sagen wir, 50 Jahren russlanddeutsche Frauen hier nach Deutschland kamen, sie außerordentlich starke Vorbehalte hatten, von einem männlichen Arzt untersucht zu werden. Der Grund: sie waren nicht mit unseren westlichen gesellschaftlichen Codes vertraut. Diese besagen, dass eine ärztliche Mann-Frau-Beziehung streng von Sexualität zu trennen ist. Ein Arzt, der eine medizinische Untersuchung dazu gebraucht, um mit einer weiblichen Patientin sexuell etwas zu veranstalten, hätte sofort jedes Vertrauen verloren und er würde strafrechtlich verfolgt werden. Und entsprechend verhält es sich hier. Die symbolische Handlung, in der sich Ruth an das Fußende des Lagers von Boas legte und sich dort mit seiner Decke bedeckte und dann das Wort sprach, breite deine Flügel aus, ist Ausdruck dafür, dass sie sich völlig in den Schutz von Boas begab. Mehr nicht. Dies tat sie wegen und im Blick auf das Gesetz Gottes. Denn bezeichnenderweise fügte sie hinzu, denn du bist ja Löser. Natürlich schob Ruth hier dem Boas den Gedanken unter. Schon mal an heiraten gedacht? Obgleich auch hier dieser Begriff erneut nicht gebraucht wird. Aber als symbolische Handlung stand ihr Verhalten unter der damaligen kulturellen Konvention, sodass, wenn Boas dieses als ein sich anbieten, als ein sich prostituieren der Ruth aufgefasst hätte, einen unverzeihlichen Fehler gemacht. Bitte missverstehen wir uns nicht. Natürlich hat das, was uns hier berichtet wird, viel mit Sexualität zu tun. Ähnlich wie auch die Sexualität niemals aus dem Sprechzimmer eines Arztes verschwindet. Darum ist ein Arztbesuch auch nicht wirklich eine Gelegenheit für eine Frau, sich wohlzufühlen, selbst wenn sie dem Arzt Vertrauen entgegenbringt. Aber in diesem Rahmen möchte ich den Rat von Naemi verstanden wissen. Bade dich, salbe dich und zieh dein Oberkleid an. Dieses sollte Ruth nicht primär deswegen tun, um Boas zu imponieren, sondern um ihr eigenes Wertgefühl, ihren eigenen Selbstrespekt zu stärken, sich anständig anzuziehen, sich korrekt zu kleiden. Das sind bis zum heutigen Tag Hilfsmittel, um sich den Selbstrespekt auch in delikaten Situationen zu erhalten. Im Unterschied dazu bringt ein schlampiges oder gar ein schamloses Auftreten einer Frau viel über das nicht vorhandene Selbstwertgefühl dieser Frau zum Ausdruck. Ich frage mich gelegentlich, wenn ich junge Leute in absichtlich zerrissenen Jeans sehe, was sagt das über die Zerrissenheit und die Kaputtheit ihrer Seele aus? Wie wenig Achtung müssen solche jungen Leute offensichtlich vor sich selbst haben, wenn sie mit voller Absicht so herumlaufen? Naemi, ihr war klar, dass sie Ruth in eine schwierige, in eine brenzlige Situation hinein manövrierte. Aber weil sie sich in diese ganze Situation in Weisheit hineindachte, konnte sie der Ruth kluge Ratschläge und hilfreiche Tipps auf den Weg mitgeben. Auch der Zeitpunkt des Unternehmens war ja geschickt gewählt, denn hier trafen zwei glückliche Umstände zusammen. Zum einen war es eine Gelegenheit, dass Boas, so wie er es offenkundig in der Erntezeit immer zu tun pflegte, die Nacht auf der Tenne verbrachte, sodass er für Ruth mit ihrer verdeckten Anfrage erreichbar war. Er übernachtete nicht in seinem Haus, schließlich hätte sie nicht dorthin einbrechen können. Und zum Zweiten erweckte das Geschehen den Eindruck, dass Erntefreude in der Luft lag. Brot in Bethlehem. Boas aß und trank und sein Herz war guter Dinge, so lesen wir in Vers 7. Der Mann war rundum in guter Stimmung und Essen und Trinken helfen dazu. In Amerika werden heikle Dinge häufig beim oder nach dem Essen besprochen. Das nennt man dann Geschäftsessen. Das hat seinen Sinn. Übrigens war Boas vermutlich nicht allein auf der Tenne, sondern es schliefen dort noch Arbeiter. Zumindest erklärt sich dadurch wohl am besten der Rat der Naemi: Wenn er sich niederlegt, musst du gut auf den Platz achten, wo er liegt. Er lag etwas versteckt hinter einem Gartenhaufen, aber dort auf der Tenne war Boas nicht der Einzige. Als Boas dann in der Nacht wach wurde, vielleicht durch einen kühlen Wind, und dann Ruth vorfand, die ihn bat, seine Flügel über ihn auszubreiten, stellte sich die spannende Frage: Wie wird es jetzt weitergehen? Wie wird Boas auf Ruths Handlung reagieren? Und die erleichternde Reaktion von Boas macht es deutlich. Lesen wir es in Vers 10. Ich lese den Vers nochmal. Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Warum pries Boas die Ruth so hoch? Nun, Boas schien ein bereits älterer Mann gewesen zu sein. Zumindest sprach er Ruth an als meine Tochter. Von daher musste für Ruth dieser Boas wohl vom Äußeren her eine nicht sonderlich begehrenswerte Partie gewesen sein. Es hätte näher gelegen, dass sie sich nach jemand Jüngerem umgeschaut hätte, nach einem jungen Mann, reich oder arm, wie es Boas formulierte. Aber dass Ruth das nicht tat, bezeichnete Boas als eine Tat der Güte, als eine Liebestat, die erste Liebestat, durch die sie mit Naemi aus Moab mitkam, noch übertraf. Sie war edler, sagt er hier in Vers 10. Warum eigentlich übertraf diese zweite Tat die erste? Antwort: Hier ist die Liebe nicht länger auf Rücksichtnahme und auf Achtung gegründet, wie man das bei dem mit der Naemi aus Moab mitkommen hätte. Vielmehr war diese Liebestat unzweideutig im Bund Gottes verankert. Sie entsprach der Bundesordnung Gottes. Es ging um Lösung. Ruth war im Bund Gottes angekommen. Ruth stellte sich unter die Normen, unter die Gebote Gottes. Sie identifizierte sich mit den Absichten, die Gott seinem Volk gegeben hat. Mehr noch, Ruth stellte sich nicht nur hinein in die Ordnung Gottes, sondern sie war bereit, ihre Interessen dem Geschlecht Elimelechs unterzuordnen. Ihr war inzwischen bekannt, dass alle Geschlechter der Erde durch die Nachkommenschaft Abrahams gesegnet werden sollen. Sie stellte ihr eigenes Leben unter die Zukunft des Reiches Gottes. Sie ordnete ihre eigenen Vorstellungen, Träume über ihre eigene Zukunft der Norm Gottes unter. Es ist der Grund, warum sie bereit war, den schwierigen Weg zu gehen und sogar ihre Ehre als Frau aufs Spiel zu setzen. Denn wie gesagt, sie hätte von Boas natürlich auch ein Nein zu hören bekommen. Aber dieses Risiko nahm sie auf sich, denn das Interesse am Bau bzw. am Erhalt des Volkes Gottes, das brachte sie. Als Boas am Schluss des nächtlichen Gesprächs der Ruth 6 Maß Gerste mit auf den Rückweg gab, scheint ein Wink in Richtung auf Naimi gewesen zu sein. Boas hatte kapiert, dass im Hintergrund Naimi stand und ihre Fäden hier gesponnen hatte. Aber wie auch immer, wir sehen in Ruth eine Frau, die sich so sehr für Gott und für sein Volk und für die Bundesordnungen, die Gebote Gottes entschieden hatte, dass sie bereit war, für ihren Einsatz Beulen und Schrammen in der Gemeinde Gottes in Kauf zu nehmen. Ruth suchte sich nicht selbst. Sie suchte nicht, ihre eigene Ehre zu erhalten. Sie sagte nicht, was bekomme ich dafür, dass ich mich für Gott und für sein Volk entschieden habe und jetzt für seine Ordnungen eintrete. Sie sagte nicht, wann bin ich endlich einmal an der Reihe, um glücklich zu werden? Wann denkt man endlich auch einmal an mich? Nein, sie suchte gemäß dem Wort Jesu zuerst das Reich Gottes. Danach trachtete sie vor allen anderen Dingen. Sie vertraute darauf, dass sich dann Verheißung erfüllt, sei das andere ihr auch geschenkt werden wird. So bewies die Ruth mit dieser zweiten Liebestat ihre Aufrichtigkeit bei ihrem Weg in den Bund Gottes. Kommen wir noch zum dritten Punkt. Beweggründe für das Eintreten in den Bund Gottes. Aus dieser Perspektive ist Kapitel 3 des Buches Ruth ein Abschnitt, der eine Frage an denjenigen stellt, der von außen in die Gemeinde Gottes kommt. Dieses Kapitel fordert den Betreffenden auf, sich selbst zu prüfen. Bei den Predigten über das erste und über das zweite Kapitel dieses Buches stießen wir immer wieder auf die Frage, fangen wir in der Gemeinde schon länger sind, die Menschen auf, Menschen, die von außen in die Gemeinde kommen. In Naimi sahen wir jemanden, an der wir anfangs beobachten konnten, wie man es ganz gewiss nicht machen soll. Und dann trafen wir in Boas ein positives Beispiel an, also wie man es machen soll. Und das dritte Kapitel richtet nun die Frage an denjenigen, der von außen kommt. Was suchst du in der Gemeinde? Suchst du wirklich das Reich Gottes? Geht es dir darum? Suchst du das Reich Gottes auch unter der Zurückstellung deiner eigenen Interessen? Oft ist die Motivation bzw. der Anlass, um in eine Gemeinde zu kommen, eine Freundschaft. Gelegentlich auch eine Ehe mit einem gläubigen Mann oder mit einer gläubigen Frau. Nun wollen wir hoffen, dass dieses nicht so bewertet werden muss, wie es Boas hier formulierte, als ein Nachlaufen einem jungen Mann oder einer jungen Frau, sei es, um dass sie arm oder reich ist. Ein solcher Beweggrund wäre im Blick auf die Gemeinde nicht aufhören. Natürlich ist es schön, wenn man seinen Ehepartner in der Gemeinde findet und nicht in einer nichtchristlichen Umgebung, sagen wir zum Beispiel vor dem Kino, aufreißt. Aber die Gemeinde Gottes ist wahrlich nicht dazu von Gott gegeben, um als Ehemagd zu fungieren. Wissen Sie, worum es im Gnadenbund Gottes geht, was im Zentrum steht? Das ist die Gnade Gottes, des himmlischen Vaters, die sich im Versöhnungswerk seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gezeigt hat. Denn nur dann, wenn wir von dieser sich dort unüberbietbar offenbarten Liebe erfasst sind, durch die wir in eine lebendige Glaubensbeziehung zu Gott treten dürfen, werden wir auch bereit sein, Risiken zu nehmen im Blick auf unsere Zukunft. Nur dann werden wir willig sein, schwierige Dinge zu wagen. Denn dann sind wir erfüllt von dem einen Wissen: Es geht vor allem anderen um Gott und um sein Reich. Kann es sogar sein, dass über den einen oder anderen, der von außen kommt, das zu sagen ist, was Jesus einmal über den römischen Hauptmann von Kapernaum sagte: Wahrlich, einen so großen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Vielleicht wendet jemand ein: Boas war doch ein freundlicher Mann und für Ruth allemal ein begehrenswerter Ehemann. Was für ein Edelmut, was für eine Noblesse tritt uns in ihm entgegen. Was will eine Frau eigentlich mehr, selbst wenn es um einiges älter ist, der Boas, als Ruth? Ist es denn so schlimm? War eine Ehe mit Boas nicht für Ruth auch eine menschlich nachvollziehbare, gute Partie? Und die Antwort darauf lautet: Ja, war es. Aber ihr Lieben, das ist nicht der Punkt, um den es hier geht. Entscheidend ist: Die Frömmigkeit, der Glaube kommt bei Naemi wie dann auch bei der Ruth so zum Ausdruck, dass beide Frauen die Absicht hatten, den Weg des Bundesrechtes zu gehen und dann und danach zu trachten, innerhalb der Normen und der Ordnungen des Bundes Gottes sich zu bewegen. Das ist das Thema. In Ruth erkennen wir jemanden, der nicht sich selbst sucht, sondern zuerst das Reich Gottes. Es bestand die Möglichkeit, oder soll ich sagen die Gefahr, dass noch ein anderer Löser auftauchte, der Naemi und damit der Ruth noch näher stand. Genau das geschah ja auch. Und Boas weist auch gleich darauf hin, in Vers 12, es ist noch ein anderer Löser da. Näher als ich. Dann hört man Ruth nicht schmachtend seufzen: Ich will keinen anderen als dich, Boas. Nein, sondern auch dann bleibt sie auf dem Weg des Bundesrechtes, dem Weg der Ordnungen Gottes. Auch dann ist sie bereit, Gottes Weg gehorsam zu gehen. Das ist das Thema des dritten Kapitels des Buches Ruth. Ruth ging es nicht in erster Linie um ihren eigenen Vorteil. Es ging ihr nicht um eine gute Partie, sondern um das Einhalten des Rechtes Gottes. Es ging um Gottes Gerechtigkeit. Der Beweggrund der beiden Frauen war das Einhalten des Bundes Gottes. Möge Gott der Herr es schenken, dass Naemi und uns darin zum Vorbild sind und jeder von uns sich in entsprechender Weise in den Bund Gottes einfügt. Amen.